Einen recht herzlichen Dank für dieses wunderschöne Lied. Ich könnte euch gleich einladen, zu unserem 100-jährigen Gemeindejubiläum zu kommen und uns das nochmal vorzusingen. Am 8. November wird die Adventgemeinde Stadtroda 100 Jahre. Die Gemeinde Neumarkt ist, glaube ich, noch nicht ganz so alt. Ich bringe euch ganz herzliche Grüße mit aus Stadtroda von verschiedenen Geschwistern an die verschiedenen Geschwister hier in Neumarkt. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin dieser Einladung gerne gefolgt und übermittle euch die Grüße und so eng ist Bayern und Thüringen wie Stadtroda und Neumarkt zusammen. Wo fange ich an? Ich würde die beiden Kinder nach vorne bitten, wenn sie gerne möchten. Ich erzähle einfach jetzt meine Kindergeschichte. Aber vergesst bitte unser Eingangslied nicht, was wir miteinander gesungen haben, Halt im Gedächtnis Jesus Christ. Das soll uns jetzt in der nächsten Stunde begleiten. Und ich möchte zuerst den Kindern eine kleine Geschichte erzählen von einem Peppo. Der Peppo, der lebte in Südamerika, in Brasilien, dort wo vor 6 Wochen die Fußball-Weltmeisterschaften waren. Und Peppo hatte keine Eltern mehr. Und so musste er sehen, wie er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Tag für Tag verkaufte er deshalb Hüte auf dem Markt. Aber er hatte eine große Schwäche. Und das war, dass er schwindelte. Dass er die Menschen anlog. Er war ein Lügner. Das machte er einfach so aus seinem Gefühl heraus. Er schwatzte zum Beispiel bei strömendem Regen den Leuten einen Sonnenhut auf und erzählte ihnen da die komischsten Geschichten, nur dass sie ihm halt den Sonnenhut abkauften. Und so belog er die Leute und seine Freunde und manche waren darüber sehr traurig. Eines Tages kam ein Missionar zu ihm und wollte auch dort bei dem Peppo einen Hut kaufen. Und Peppo, der erzählte wieder das Blaue vom Himmel, alle möglichen Märchen, bis er dem Missionar einen Hut verkaufen konnte. Und der Missionar ging seiner Wege und dachte, der Peppo, das ist eigentlich so ein lieber Junge. Warum belügt er die Leute den ganzen Tag? Ich muss noch mal zu dem hingehen und mich mit dem unterhalten. Und so kommt er zu dem Peppo und sagt, Peppo, horch mal, du hast hier deinen Esel stehen. Könntest du mir mal nächste Woche verschiedene Sachen zu meiner Missionsstation transportieren? Naja, das geht gar nicht und das ist ja nicht mein Esel. Du hast aber allen Leuten erzählt, dass das dein Esel ist. Und jedenfalls, sie werden sich einig und er macht das. Er vereinbart mit dem Missionar, dass er ihm diese Sachen transportiert. Und als er ihm die transportiert, dann sagt der Missionar, ich bedanke mich bei dir, aber ich möchte dir eins sagen. Ich möchte, dass du nicht mehr die Leute belügst. Und deshalb gebe ich dir einen Hammer und Nägel. Und mit diesem Hammer schlägst du jedes Mal so, wenn du jemanden angelogen hast, hier in dieses Brett hier einen Nagel rein. Ein Nagel. Ich habe dir hier eine ganze Reihe Nägel gegeben. Und jedes Mal, wenn du jemanden angelogen hast, dann schlägst du einen Nagel rein. Und Peppo sagt, okay, das kann ich machen. Der Missionar verabschiedet sich. Er muss ja ein Vierteljahr jetzt in eine andere Gegend ziehen. Die Sachen hat er alle in seiner Station abgeschlossen. Und nun geht der Missionar seiner Wege. Und Peppo steht wieder an seinem Stand. Tja, und jetzt kommt die Bewährungsprobe. Da kommt ein Freund zu ihm und sagt, hör mal Peppo, warum läufst denn du eigentlich barfuß? Ja, heute ist doch schönes Wetter. Es war auch schönes Wetter. Aber ich habe so viele Schuhe zu Hause stehen. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann ziehe ich auch Schuhe an. Und ich habe auch noch ein paar tolle silberne Schuhe. Naja, und dann eines Tages kommt der Freund wieder vorbei und sagt, du, heute ist ja schlechtes Wetter, warum läufst denn du wieder barfuß? Naja, ich habe keine Schuhe, oder ich habe ja doch Schuhe. Der Freund, der geht jedenfalls seiner Wege. Und der Peppo denkt, oh, jetzt geht das Theater los. Jetzt muss ich ja die ersten Nägel hier in das Brett reinschlagen. Und so legt er los und er schlägt er den ersten Nagel rein. Dafür, dass er den Freund belogen hat, er hätte ein paar silberne Schuhe und er hat gar keine silbernen Schuhe. Und jedenfalls, Tag für Tag, füllt sich das ganze Brett mit Nägeln. So kommen immer die Nägel rein. Und immer kommen die Nägel rein für all die Lügen, die er da gemacht hat. Das ganze Brett füllt sich mit Nägeln. Die Kiste ist fast leer. Und da kommt der Missionar zurück. Und er begrüßt er den Peppo und sagt, hallo Peppo, wie geht's dir? Na ja, schau dir mal das Brett an. Oh weh, oh wei. Wen hast du denn da alles belogen? Naja, ich hab den einen habe ich erzählt, ich hätte ein paar silbernen Schuhe. Ich hab überhaupt keine Schuhe. Dem nächsten habe ich irgendwas anderes erzählt und ich hab die Leute alle belogen. Dann nimmt der Missionar die Zange. Kennt ihr eine Zange? Und jetzt zieht der Missionar die ganzen Nägel raus. Ein Nagel nach dem anderen. Aber was geblieben ist in dem Brett, das sind die Löcher, wo die Nägel reingeschlagen worden sind. Da sagt der Missionar, ist gut, dass ich die Zange habe. Als Jesus damals am Kreuz gestorben ist, da wurden ihm auch in die Hände Nägel reingeschlagen, weil er für deine, für meine, für alle unsere Schuld gestorben ist. Und das tat ganz, ganz doll weh. Und deshalb, Peppo, wenn du wieder lügst, dann denke immer daran, dass dieser Nagel hier in dem Brett eigentlich ein Nagel war, der Jesus in die Hände geschlagen wurde, in die Füße. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du nie mehr jemanden belügst. Sag immer die Wahrheit. Auch wenn du mal was ausgefressen hast. Auch wenn du mal in eine schlechte Situation gekommen bist. Sag lieber die Wahrheit. Denn das tat Jesus damals ganz, ganz sehr weh. Nehmt das einfach mit. Ich wünsche uns allen, dass wir einfach darüber nachdenken. Dass wir überlegen sollten, und wissen sollten, wie wichtig es ist, mit der Wahrheit umzugehen. Hier ist noch ein Nagel geblieben. Gut, jetzt lassen wir sie liegen. Jetzt lassen wir sie liegen. Die kannst du dann zum Schluss auflesen, wenn du möchtest. Ja, wie mache ich weiter? Ich möchte euch einfach mal ein Stück erzählen, dass wir vom 1. bis 9. August unsere Missionswoche hatten in diesem Jahr. Eine Missionswoche mit 15 Teilnehmern, die am Freitag und am Sabbat begann mit einem Missionsseminar von Christopher Kramp. Er hat mit uns über Mission gesprochen, wie Mission umgesetzt werden kann, wie man Menschen heute in einer säkularen Welt erreicht. Mit hochinteressanten Vorträgen hat er das wirklich zu einem Motivationsseminar gemacht. Und ab Sonntag haben wir dann unsere Missionswoche begonnen mit einem mit einer missionarischen Haus-zu-Haus-Arbeit in Stadt Oda. Und ab Montag waren wir dann mit unserer 2,22 Meter großen Daniel-Statue und der ganzen Besetzung immer in einer anderen Stadt in unserer Region. Die Namen dieser Städte werden euch nicht viel sagen. Wir standen jeden Tag also auf dem Markt, die Daniel-Statue gut sichtbar. Und dann kamen Leute zu unserem Büchertisch. Wir haben ihnen Bücher weitergegeben. Vom Schatten zum Licht. Allmächtig, ohnmächtig, gerecht. Das ist für uns ganz wichtig, dieses Buch, weil am kommenden Wochenende bei uns in Stadtroda der Autor Gerhard Paderatz sein wird. Aber auch viele, viele andere Bücher haben wir weitergegeben. Unfassbar. Geht sehr gut, dieses Buch. Mit dem Film dazu. Oder auch die Bücher Schritte zu Jesus. Radikale Veränderungen. Es war ja eine prophetische Missionswoche. Und jeden Abend hielt Ronny Schreiber, ein von Gott begnadeter Evangelist, er hat uns eine fast dreistündige Lebensgeschichte erzählt. Er kommt aus der evangelischen Kirche und ist heute überzeugter Protestant, wie er immer sagt, Adventist, und hat an den Abendvorträgen über das prophetische Wort aus Daniel 2, 7, 8, 9 und so weiter hervorragende Vorträge gehalten. Wir hatten bis zu 14 Fremde zu den Vorträgen. Das ist Gott sei Dank wirklich etwas Faszinierendes. Und zwei kleine Sachen möchte ich euch erzählen. Am Montag früh, als wir aufgestanden waren, regnete es unentwegt und wir wollten in eine Stadt auf den Markt gehen. Wir haben dann Andacht gemacht, haben auch gebetet, dass es doch aufhören möge mit Regen, aber das regnete und regnete. Dann sind wir losgefahren, also das heißt immer, mein Sohn und ich, wir sind mit der Daniel-Statue und den ganzen Büchern und allem schon losgefahren mit dem Pavillon, um dort mit den Markthändlern das auszumachen, wo unser Stand ist und das vorzubereiten. Und die anderen kamen dann um 8 mit ihren verschiedenen Aufgaben. Manche haben Haus-zu-Haus-Arbeit gemacht, manche haben Gutscheinkarten verteilt auf dem Markt und manche standen am Büchertisch. Jemand hat die Daniel-Statue erklärt. So war das Team aufgegliedert. Und wie gesagt, wir fuhren dorthin, kamen auf den Markt an und es regnete immer noch. Wir haben, mein Sohn und ich, im Gottvertrauen den Pavillon aufgebaut. Die Daniel-Statue haben wir noch im Auto gelassen. Wollten die Bücher auf den Tisch tun. Das war alles nass und feucht und das ist ja für Bücher einfach Gift, ja. Wenn du so das dann auf die Tische legst und jedenfalls waren wir ein bisschen frustriert. Andere Händler, die sind einfach dann mit dem Auto schon nach Hause gefahren. Und dann kam unser Team, wir haben uns unter dem Pavillon gestellt, haben eine Gebetsgemeinschaft gemacht und als wir mit der Gebetsgemeinschaft fertig waren, hat es aufgehört mit Regnen. 9:30 hat dann sogar die Sonne geschienen. Wir haben dann, also das ist jetzt Tatsache, wir haben halb eins unseren Büchertisch abgeräumt, weil in der Mittagszeit so nach 12, wenn dann die Leute nur noch zum Bräuterstand und zum Bratwurststand und interessieren sich für nichts anderes mehr, dann kann man getrost zusammenräumen und wieder heimfahren. Und als wir heimgefahren sind oder beziehungsweise alles zusammengepackt haben und aus der Stadt rausgefahren sind, muss man wieder einen Scheinwischer anmachen. Hat es wieder geregnet. Ja, solche tollen Erfahrungen macht man mit Gott. In einer anderen Stadt habe ich es erlebt, war ich am Büchertisch. Da kam ein Mann mit dem Fahrrad von einem, wie er sagte, 10 Kilometer entfernten Ort. Hat über unseren Büchertisch geschaut, hat gesagt, was haben Sie? Können Sie mir auch eine Bibel geben? Ja, wir können Ihnen eine Bibel geben. Wir können auch Ihnen viel andere christliche Literatur noch geben. Nein, hat er gesagt, das ist nicht nötig. Im Fernsehen kommt sowieso immer bloß Quatsch und da gucke ich jetzt nur noch Bibel TV, Hope Channel und noch einen Sender. Und da habe ich mir schon die ganzen Sendungen mit Daniel und alles angeschaut. Ich brauche keine Bücher, ich möchte nur noch eine Bibel haben, wo ich nachlesen kann, ob das alles stimmt, so wie die das dort in den Sendungen bei Bibel TV und bei Hope Channel und so weiter erzählen. Darf ich bitte eine Bibel bekommen? Ich wollte ihm noch ein Heftchen mitgeben von, nein, brauche ich nicht. Er hat deine Bibel genommen, ich glaube eine Elberfelder Übersetzung, hat sich auf sein Fahrrad gesetzt und ist wieder weitergefahren. Er wollte nicht wissen, wer wir sind, was wir sind. Er wollte eine Bibel haben, wollte sich überzeugen davon, das, was er im Fernsehen schaut, ob das auch in der Bibel steht. Ich könnte euch jetzt die nächste Stunde alles über diese Missionswoche erzählen. Wenn jemand von euch Lust hat, Rebecca oder jemand, ihr könnt euch nächstes Jahr anmelden. Wir werden nächstes Jahr im August wieder eine Missionswoche durchführen. Wahrscheinlich mit dem Ronny Schreiber. Und naja, das ist noch ein Jahr hin. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt, so eine Missionswoche, die belebt eine Gemeinde, die bestärkt jeden Einzelnen und die motiviert unwahrscheinlich. Gut, komme ich mal zur Predigt. Halt im Gedächtnis Jesus Christ, so haben wir es gesungen vor einer Viertelstunde. Ein bisschen Vorrede muss sein. Nun komme ich zum Thema meiner Predigt. Sie heißt genau so, ich habe sie so überschrieben. Halt im Gedächtnis Jesus Christ. Und dabei ist das Auswendiglernen für manchen von uns doch wirklich eine enorme Herausforderung. Gedichte, Vokabeln, Lernen des kleinen Einmaleins. Für Schüler, egal ob in der ersten, zweiten Klasse oder in der zehnten Klasse, ein Horror. Russisch-Vokabeln, das war für mich wie immer, wenn ein Kloß im Hals steckt. Auf der anderen Seite fragt man sich, was lernen Menschen nicht alles auswendig? Da kannte ich jemanden, der lernte mit der Grenzöffnung, die ja nun schon fast 25 Jahre her ist, alle Autokennzeichen. Da konnte alle Autokennzeichen sagen. Nicht nur NM für Neumarkt oder B für Berlin. Ein anderer Bekannter von mir, der hat mit dieser Umstellung der Postleitzahlen alle Postleitzahlen auswendig gelernt. Das hing natürlich wieder damit zusammen, dass er Fahrer war bei DBD und somit musste er sich damit beschäftigen. Meine Frau zum Beispiel merkt sich Telefonnummern sehr, sehr gut. Einmal gehört, kann man sie abfragen. Ja, und wieder andere, die merken sich dies oder das oder... Ich hatte zum Beispiel meinen Kollegen, der konnte sich Witze unwahrscheinlich gut merken. Und konnte die auch, wenn er es einmal gehört hatte, erzählen. Ich kann das gar nicht, ich kann mir keine Witze merken. Denke, warum ich das jetzt in dieser Einleitung so ein bisschen rüberbringe, ist, was sollten wir uns merken und was sollten wir auswendig lernen? Sich etwas einprägen und merken durch auswendig lernen. Bringt das eigentlich etwas uns im Leben? Bringt es uns im Leben weiter, wenn wir etwas auswendig lernen? Ich möchte dazu mit euch diesen Text lesen, der im 2. Timotheus Kapitel 2 und dort im Vers 8 steht. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 8. Paulus schreibt hier an seinen jungen Mitarbeiter: Halt im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Und hier haben wir wieder diesen prägenden Satz: Halt im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids. Was meint ihr, wie können wir am besten dieser Aufforderung des Apostel Paulus nachkommen? Wie können wir diese Aufforderung in unserem Leben realisieren? Welche Vorschläge hättet ihr zu machen, wie man diesen Rat oder diese Aufforderung für uns im Leben umsetzen kann? Wie behält man denn das kleine Einmaleins im Gedächtnis?
Durch Übung.
Durch Übung. Durch Wiederholung.
Durch Verstehen.
Durch Verstehen. Der Kollege, der die Postleitzahlen alle auswendig konnte, der hatte durch seinen Beruf ständig damit zu tun. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Behalten von Informationen erleichtert wird, wenn diese für uns wichtig sind. Wann ist etwas für uns wichtig? Dabei stellt sich für mich die Frage: Wie wichtig ist es für dich und für mich, Jesus Christus im Gedächtnis zu behalten? Wie wichtig ist es, biblische Berichte über Gott und seine unendliche Liebe, Gnade und Barmherzigkeit in unserem Leben nicht nur zu behalten, sondern auch umzusetzen? Wenn also Aussagen und Gedanken über Jesus und seinen Erlösungsplan für mich persönlich in meinem Leben wichtig werden, dann speichere ich sie ab, dann werden sie für mich praktisch und dann bleiben sie in meinem Gehirn haften. Wie war das in meinem Leben? Ich bin Adventistenkind und ich bin dankbar für mein gläubiges Elternhaus, denn bereits in früher Kindheit, im frühen Kindesalter, hat sich das für mich abgezeichnet, weil ich Sabbat für Sabbat in der Kinderstunde, in dem wöchentlichen Kindergottesdienst, Bibeltexte als sogenannte Merkverse auswendig lernen musste. Von einem Sabbat zum nächsten. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ob das heute noch so ist. Mir ist es bis heute wichtig. Und für mich ist bis heute prägend der Gedanke, an den ich mich erinnern kann und der schon über 45 Jahre her ist. Dieser prägnante Vers aus 1. Mose Kapitel 8, Vers 22, der wie folgt lautet: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ihr kennt euch aus. Ein Satz, der mir immer wieder bewusst wird, wenn ich so wolkenbruchartige Regenfälle sehe, wenn ich so erlebe, wie dann in irgendwelchen Nachrichten von Überschwemmungen die Rede ist, von vollgelaufenen Kellerräumen und weggespülten Brücken und so weiter und so fort. Und sofort fällt mir dieser Text ein. 1. Mose 8, Vers 22. Die Frage ist dann für mich, ist dieser Text aus der Bibel, wie zum Beispiel der eben von mir zitierte Text, eine Verheißung oder ein Trost? Ist er eine Ermutigung oder Zusage? Oder ist er vielleicht auch manchmal eine Mahnung und Aufforderung zur Korrektur? Und wenn mir das wichtig ist und wenn mir das bewusst wird, was sagt mir dieser Text oder was ist dieser Text für mich? Dann spricht mich dieser Text an und dann wird er für mich lebendig. So war es zum Beispiel bei den Waldensern vor vielen hundert Jahren, als sie unter dem Druck einer lang anhaltenden Verfolgung dennoch an den biblischen Texten und Glaubensgrundsätzen festhielten, weil ihnen die Wahrheit so viel bedeutete, indem sie ganze Kapitel, ja sogar ganze biblische Bücher auswendig lernten. Eine Bibel zu haben war verboten. Eine Bibel weiterzugeben war mit Todesstrafe. Aber auch andere Literatur. Deshalb lernten sie diese Texte auswendig. Beim geduldigen und unermüdlichen Abschreiben der Heiligen Schrift, unter schwierigen Bedingungen, manchmal nur bei Kerzenschein, weil es niemand sehen durfte, prägten sie sich Vers für Vers ein. Bibelabschnitt für Bibelabschnitt wurde für sie unwiderruflicher Bestandteil ihres Lebens. Und deshalb konnten verschiedene Märtyrer, wie Hieronymus, wie Jan Hus, obwohl sie monatelang in größter körperlicher Drangsal hinter Kerkermauern saßen und niemals eine Möglichkeit besaßen, in der Bibel zu lesen, dennoch aufrechten Ganges vor dem Konzil stehen, im Gerichtssaal stehen, dem Tode im Auge wissend, unerschrocken und mit Überzeugung ihre biblischen Beweise vortragen, deutlich und klar ihren Glauben bekennen, weil sie all diese Bibeltexte auswendig gelernt hatten. Sodass sich selbst ihre Feinde wunderten, die mitunter katholische Priester und Bischöfe waren, mit welchem Freimut und welcher Kraft und Energie sie diese Bibeltexte zitierten und mit Vollmacht zum Bekenntnis ihres Glaubens standen. Der Psalmist sagte einmal, ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Nachzulesen in Psalm 119, Vers 16. Ein wunderbares Wort des König Davids. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Für David war es eine Freude. Er erfüllte diese Worte mit Leben. Und deshalb behielt er sie in seinem Gedächtnis. Die Frage steht, ist es in deinem Leben auch immer eine Freude, dich mit Gottes Wort und seinem Gesetz zu beschäftigen? Als ich damals Kind war und Sabbat für Sabbat einen Merkvers lernen musste, habe ich mich dieser Frage gestellt. Warum sollte ich denn als Kind noch Woche für Woche einen Merkvers lernen? Ich hatte doch schon mit Vokabeln und anderen Gedichten und was nicht alles in der Schule genügend Dinge auswendig zu lernen. Da fragt man den David, David, wie kommst du dazu? Was bewegt dich denn zu solch einer Aussage? Als Zehnjähriger, da merkt man sich doch lieber andere Dinge. Da prägt man sich vielleicht die Namen von großen Sportlern oder Fußballstars ein oder von irgendwelchen Sängern oder. Aber doch Bibeltexte lernen. Doch eines Tages hatte ich dann in diesem Alter mit 10, 11 Jahren mein Aha-Erlebnis. Nämlich, als ich zu einer Freizeit gefahren war. Und eines Tages war es in einer Bibelarbeit, da wurden wir gefragt, könnt ihr mir sagen, wie beginnt das Alte Testament? Und alle schrien natürlich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kam die nächste Frage, und wie fängt das Neue Testament an? Was steht denn in Matthäus 1, Vers 1? Ohne Aufschlagen. Dies ist die Geschichte von der Geburt Jesu Christi. Und dann wird das Geschlechtsregister aufgezählt. Soll nicht arrogant klingen, aber ich war der Einzige, der es wusste. Weil ich es ein paar Monate vorher lernen musste, als wir nämlich die Geburt Jesu und diese ganzen Dinge im Kindergottesdienst besprochen hatten. Ja, dieses Erlebnis hat mich dazu bewogen, einen tieferen Sinn im Auswendiglernen von Bibeltexten zu sehen. Und dann bin ich sehr, sehr traurig darüber, wenn ich in einer Jugendstunde sitze und Jugendliche den Hebräerbrief im Alten Testament suchen. Mögen euch diese kleinen Episoden einfach dazu ermutigen und dazu beigetragen haben, dass wir die wunderbaren Verheißungen aus der Heiligen Schrift als Zurechtweisung, als Trost, als Ermutigung oder wie auch immer in unser Leben hineinlassen und sie einfach ein Stück lebendig werden lassen. Es ist wunderschön, wenn wir sagen, halt im Gedächtnis Jesus Christus, die Heilige Schrift im Gedächtnis zu behalten und zu wissen, wo sie stehen, um sie auch dann in entsprechenden Situationen anwenden zu können. Natürlich ist es dabei wichtig, dass diese Dinge nicht nur rationell im Kopf vor sich gehen. So wie manche sagen, okay, dann pauke ich und lerne jetzt das Gedicht und dann sage ich das morgen auf und dann kriege ich meine Note, wenn es geht eine 1, und in 6 Wochen weiß ich nichts mehr von dem Gedicht. So wie es vielleicht bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war. Denn sie kannten die Schriften auswendig, aber sie hatten das Wort Gottes nur vom Verstand her, nicht im Herzen, verinnerlicht. Möge es so sein, dass wir dieses Wort Gottes wie Jesus Christus in unserem Herzen aufnehmen. Denn als Jesus Christus in der Wüste war und von Satan versucht wurde, da konnte er das erste Mal unter Beweis stellen, was er in seiner Jugendzeit aus der Heiligen Schrift gelernt hatte. Denn als der Teufel ihn versuchte und ansprach, da kam von Jesus eine klare Aussage, nämlich, es steht geschrieben. Und dann zitierte er das Wort Gottes. Dann zitierte er die Bibel, die damalige, das Alte Testament. Er hätte natürlich auch als Sohn Gottes, als der Menschensohn sagen können, so, pass mal auf, Satan, jetzt will ich dir mal was erzählen. Ich bin ja schließlich Jesus, der große Messias. Nein, Jesus sagt, es steht geschrieben. Und dann zitierte er Texte aus den Propheten oder eben auch aus der Tora, den 5 Büchern Mose. Schon als 12-Jähriger faszinierte er damals die Gesetzeslehrer im Tempel, als diese über sein erstaunliches biblisches Verständnis verwundert waren. So konnte er sich aufgrund seines enormen biblischen Wissens, wir reden hier immer vom Alten Testament, theologisch mit diesen hochgebildeten Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzen. Und dabei ist es wichtig, dass wir unseren Verstand und unseren Körper immer reinhalten. Ihn nicht verunreinigen und krank machen, denn dann vergessen wir all diese wunderbaren Dinge aus der Bibel wieder. Wenn wir unseren Körper durch Drogen oder andere schädliche Dinge schädigen, dann werden unsere Gehirnzellen unfähig, diese biblischen Zusammenhänge, diese Bibeltexte aufzunehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Körper frei halten und nur noch diese Dinge in uns aufnehmen, dass wir dadurch positiv geprägt werden. Stress beispielsweise gibt ein Hormon namens Cortison frei, das die gedächtnisbildenden Neuronen in ihrer Arbeit behindern. Das führt zum körperlichen Leistungsabfall, zu einer seelischen Unausgeglichenheit und Dadurch werden wir gehemmt in diesem geistlichen Leben voranzukommen. Deshalb habe ich es mir zu einer guten Gewohnheit gemacht, nicht nur am Vormittag und am Abend eine Andacht zu machen, sondern auch noch einmal am Sonntagmorgen hinauszugehen in die Natur und den Sabbat für mich mit seinen Bibeltexten oder mit der gesprochenen Predigt oder Vorträgen noch einmal Revue passieren zu lassen. Das ist im tiefen Wald an einem ganz ruhigen Ort etwas Wunderbares. Dort lasse ich noch einmal dem vergangenen Gottesdienst in seiner Thematik und mit seinen Bibeltexten vor meinem geistlichen Auge vorüberziehen. Gerne erinnere ich mich dann noch einmal an Aussagen in der Bibelschule von verschiedenen Bibeltexten, die mir wichtig sind, und komme mitunter in das Meditieren. Nun werden viele von euch denken, Meditation, das ist sowas Fernöstliches, das kommt aus einer fernöstlichen Religion. Das darf man als Christ oder Adventist nicht praktizieren. Doch diese Bedeutung der Meditation unterscheidet sich in einem Unterschied zu dieser fernöstlichen Religion. Diese Meditation ist etwas, was nichts mit dem Buddhismus zu tun hat oder mit diesen ganzen Religionen. Denn dort, im Buddhismus zum Beispiel, heißt es, dass man seinen Geist leeren muss, wenn man sich mit der geistlichen Welt verbindet. Aber bei uns ist das ja so, wir füllen ja unseren Geist bei der Meditation mit diesen Bibeltexten. Und ein meditierender Christ, er betrachtet diese Bibelverse, diese Botschaft, um sie dann lebendig werden zu lassen, um sie mit Leben zu füllen. Christen erleben diese Texte, um positive Einflüsse im Leben wirksam werden zu lassen. Wir können das mal an ein paar Versen in der Bibel praktizieren. Zum Beispiel im Psalm 119 lässt sich das wunderbar umsetzen. Psalm 119 ist dafür super toll geeignet. Vers 15. Ich lese mal einige Verse und zeige das damit auf. Psalm 119, Vers 15. Dort steht zum Beispiel: Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Weiter, Vers 23. Fürsten sitzen da und reden wider mich, aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Vers 48. Und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Weisungen. Vers 78. Ach, dass die Stolzen zu Schanden würden, die mich mit Lügen niederdrücken. Ich aber sinne nach über deine Befehle. Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich über es nach. Und so könnten wir das weiter fortführen. Ich möchte das nicht aus Zeitgründen in die Länge ziehen. Aber auch im Psalm 91 begegnet uns in gleicher Weise diese Aussage, die uns zum Meditieren hinweist. David vertraut seinem Herrn und findet Erleichterung für seine Seele, wenn er diese Aussagen macht. Merken wir, welch eine Faszination in all diesen Aussagen steckt? Ich möchte mit euch noch einen Text im 1. Petrus 1, Vers 13 lesen. 1. Petrus 1, Vers 13. Dort heißt es: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung oder eures Gemüts als andere Übersetzung und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. So wenige Worte und so eine Aussagekraft. Allein dieser Text wäre es wert, eine Predigt darüber zu halten. Ellen White sagt über Meditation Folgendes: Die Meditation öffnet uns Schätze, von denen wir niemals geträumt haben. Die Bibelmeditation verwandelt die Passagen der Heiligen Schrift in eine persönliche Unterhaltung mit unserem Herrn und Heiland. Es genügt nicht, das Wort nur zu hören oder zu lesen. Wer wünscht, dass die Bibel ihm etwas nützen soll, der muss über die ihm vorgeführte Wahrheit nachdenken, muss unter Gebet und mit großer Aufmerksamkeit die Bedeutung der Worte der Wahrheit zu erkennen suchen und muss in tiefen Zügen den Sinn des heiligen Wortes aufnehmen. Nachzulesen in Christi Gleichnisse auf Seite 58. Meditation hilft uns also beim Auswendiglernen von Bibeltexten. Und dabei haben Wissenschaftler die entscheidende Rolle der Bedeutung einer Information für das Behalten im Gedächtnis entdeckt. Sie sagen mit anderen Worten: Wir erinnern uns viel eher an Dinge, die uns bedeutsam und wichtig sind, als Dinge, die uns nichtig sind. Noch einmal komme ich zurück auf die Reformation, die durch John Wycliffe, durch Martin Luther, Wesley und andere begann. Damals entdeckten die Menschen einen großen Hunger nach Gottes Wort. Und alle, die lesen konnten, waren eifrig bemüht, die Heilige Schrift zu studieren. Sie trugen das Wort Gottes mit sich herum. Sie lasen es zu jeder Gelegenheit, immer und immer wieder. Waren sie erst dann zufrieden, wenn sie diese Texte nicht nur gelesen hatten, sondern auch in ihrem Leben umsetzen konnten. In Schritte zu Jesus schreibt Ellen White auf Seite 65: Habt eure Bibeln stets dabei. Und ich möchte ergänzen, auch euer Betrachtungsheft. Lest, so oft ihr Gelegenheit dazu habt. Versucht euch, bestimmte Abschnitte einzuprägen. Viel wertvolle Zeit geht über den Tag verloren, weil wir Momente verstreichen lassen, die wir für das Studium der Heiligen Schrift nutzen könnten. Und wenn ich dann zum Beispiel auf der A9 stehe oder auf der anderen Autobahn im Stau ein langer Stau, aus unterschiedlichen Gründen, wegen Baustelle oder Unfall oder was auch immer. Und ich sehe dann, wie vor mir der genervte Vertreter eine Zigarette nach der anderen raucht und immer ums Auto rumläuft und rumläuft. Dann schlage ich ganz entspannt meine Bibel auf, mein Betrachtungsheft auf und dann schalte ich einfach ab und dann mache ich meine Betrachtung und dann lese ich manchmal den ganzen Bibelabschnitt oder manchmal das ganze Kapitel und plötzlich merke ich gar nicht, wie es weitergeht. Das ist eine wunderbare Tatsache, die ich schon einige Male praktiziert habe und ich kann euch sagen, man ist so entspannt, man hat keinen Stress, so genervt wie dann, ich sage es nochmal, wie dann irgendwelche Vertreter da hin und her rennen, uns eh nicht ändern können, weil der Stau Stau ist. Das tut gut, dann die Bibel aufzuschlagen und einfach sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ja, und so kann jeder die Gelegenheit nutzen, die Freiräume, die sich anbieten, während des Tages auszufüllen mit dem Wort Gottes, wo man einen schönen Text gelesen hat, einen Vers gelesen hat, den man jetzt für sich ja nicht nur gelesen hat, sondern der auch irgendwo mich angesprochen hat und den ich dann immer wiederhole und für mich als Zusage und Verheißung durch diesen Tag nehme. Es würde für viele in ihren religiösen Erfahrungen eine große Bedeutung haben und ein Wandel stattfinden, wenn man diese freie Zeit des Tages mit dem Studieren in der Bibel verbringen würde. Und dabei, ihr habt das richtig erkannt, ist die Wiederholung ein wichtiges Prinzip, Abschnitte aus der Bibel auswendig zu lernen. Zu wissen, 1. Mose 7 und 8, diese Sinnflut mit all den schrecklichen Ereignissen, mit all den chaotischen Zuständen und dann diese Zusage Gottes am Ende an Noah und die Überlebenden, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Ein wichtiges Prinzip. Wenn wir Texte nicht nur lesen, sondern sie auch laut aussprechen, dann hinterlassen diese einen stärkenden Eindruck für unser Gedächtnis. Das hebräische Wort für meditieren, harga oder so ähnlich, und seine verwandten Formen beinhalten das Erzeugen eines tiefen Tones, der für uns einprägend wirkt. Diese Form der Meditation unterstützt den Prozess des Auswendiglernens und der Verinnerlichung des jeweiligen Bibelverses. Halt im Gedächtnis Jesus Christ und sein Wort. Dabei sollst du nicht zögern, auch in deiner Bibel entsprechende Anmerkungen zu machen, die dich immer wieder daran erinnern, was dir dieser oder jener Bibeltext zu sagen hat. Du darfst ruhig bei dem Bibeltext in 1. Mose 8, Vers 22 ein V dran machen als Verheißung. Denn je persönlicher die Anmerkung für dich ist, desto leichter werden sie dich an die Verbindung erinnern, die du mit diesem Textabschnitt gemacht hast. Das Andachtsleben von David. Es war von einer offenen, aber auch sehr spontanen Beziehung zu Gott geprägt. Dennoch fasste er einen Plan und schloss einen Bund mit Gott, der sein geistliches Leben bestimmte. Und deshalb konnte er in Psalm 55, Vers 17 sagen, ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Wenn auch du vorhast, in Zukunft diesen oder jenen wichtigen Bibeltext auswendig zu lernen, dann solltest du ebenfalls mit Gott einen Bund schließen, damit der Heilige Geist an dir wirkt und dir dieses Vermächtnis schenkt. So ist es mein Wunsch für uns alle, mit dem Propheten Jeremia zu sagen, dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ich wünsche uns allen, dass dieses Wort Gottes, deine und meine Speise, zur Freude und zum Trost wird, heute und an jedem neuen Tag. Amen. Unser treuer Gott, unser guter Vater in dem Himmel, wir wollen dir Danke sagen. Danke für diesen Gottesdienst, für die Predigt, für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen und wir wollen es im Gedächtnis behalten. Wir wollen es aufnehmen in einem guten Herzen, was du reinigen möchtest. Wir möchten es behalten und hinaustragen in die Welt, dass es uns Frieden geben möge, dass es uns Zusagen gibt und dass es uns Verheißung ist. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Wort bist. Danke, dass du uns darin führst und leitest. Danke, dass wir es aufnehmen und behalten dürfen und anwenden können im Alltag. Amen.